NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Das Feuer ist im Alten Testament nicht eine eigenständige Wirkgröße oder so etwas. Feuer dient Gott und kann aber dann zugleich als Zeichen für Göttlichkeit oder für Gottessphäre gelten.
Und das finden wir auch in der muslimischen Mystik. Gott wird als Feuer betrachtet. Und zwar aus einem gewissen Grund. Man kann sich Gott nicht annähern, in dem Sinne wie ein Objekt. Also man kann ihn nicht wie andere Objekte irgendwie aus der Nähe so betrachten, sondern die einzige Möglichkeit, Gott zu erfahren, ist einfach ins Feuer zu gehen und zu erlöschen, nicht mehr zu existieren, sondern Teil dieses Feuers zu werden.
Interessant ist am Feuer, dass es tatsächlich so wesentlich ist für die Entwicklung der Menschheit, also dass es überhaupt eine Menschheit gibt, sagen wir ja heute, wir sitzen am Feuer, es erleuchtet uns die Dunkelheit der Nacht, so heißt es ja im Sonnengesang. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Feuer das Symbol für Gemeinschaft geworden ist.
Kaum ein Element hat so viele Gesichter wie das Feuer. Es wärmt, leuchtet, schützt und kann doch alles vernichten. Seit Tausenden von Jahren fasziniert es Menschen als Naturgewalt, als Quelle des Lebens, als Zeichen göttlicher Macht.
In vielen Religionen spielt das Feuer eine zentrale Rolle. Im Alten Testament etwa erscheint Gott im brennenden Dornbusch. Und im Christentum wird das Feuer auch mitunter theologisch als Bild für den Heiligen Geist gedeutet. In der islamischen Mystik steht es besonders für innere Reinigung, Energie und göttliches Licht.
Über die unterschiedlichen Bedeutungsebenen des Feuers in den Religionen wollen wir heute sprechen.
In Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und Euch Martina Kothe
und Bita Schaffinia. Spannend ist, dass Feuer in allen drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam eine Grenze markiert. Es schafft Übergänge vom Alltag zum Heiligen, vom Diesseits ins Jenseits, von der Dunkelheit ins Licht. Im Christentum ist das beispielsweise die Osterkerze, die an der Nacht zu Ostern angezündet wird. Sie steht für den Sieg des Lebens über den Tod. Da ist Feuer also gleichzusetzen mit Licht.
Und im Judentum gibt es das Havdalah-Ritual. Dabei werden am Ende des Schabbat Wein und Gewürze gesegnet und ganz am Ende wird dann unter anderem eine geflochtene Kerze entzündet, um das Heilige und das Alltägliche voneinander zu trennen. Die Hände werden dann zum Licht der geflochtenen, mehrdochtigen Kerze gestreckt und dabei wird Folgendes gesagt: Gesegnet seist du, Gott, unser Gott, König der Welt, Schöpfer der Lichtflammen des Feuers. Und diese Worte beziehen sich auf den ersten Schöpfungstag.
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es ward Abend und ward Morgen. Ein erster Tag.
Und im Islam gibt es die Ashura-Tradition, bei der das Feuer rituell übersprungen wird, als Zeichen für Reinigung und Schutz vor Bösen. Es gibt im Islam wie auch im Alten und Neuen Testament etliche Deutungsebenen des Feuers. Dort wird Feuer einerseits als himmlische Wohltat dargestellt. Es spendet in frostigen Nächten Wärme, vertreibt die Finsternis und lässt Leben zu. Gleichzeitig symbolisiert Feuer auch Strafe und das Jenseits, das Höllenfeuer. Nach islamischer Tradition sind Dschinn aus Feuer erschaffen worden. Sie sind unsichtbare Wesen.
Und wir wollen ja heute auch noch ein bisschen genauer betrachten, welche Bedeutung das Feuer im Islam hat. Deshalb haben wir mit Professor Ali Gandur gesprochen. Er ist Islamwissenschaftler und Theologe an der Universität Hamburg. Er erklärt, warum Feuer im Islam so ambivalent verstanden wird.
Auf der einen Seite haben wir Verse, wo das Feuer als eine Gnade betrachtet wird. Also es gibt uns Wärme, man kocht mit dem Feuer. Auch als Orientierung, es löscht die Dunkelheit. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das Feuer als eine zerstörerische Kraft und auch als ein Element, womit man auch Menschen später im Jenseits bestrafen kann und wird.
Feuer ist für den Theologen sowohl eine Gnade als auch eine Drohung. Es lodert für ihn, wenn man es bildlich ausdrücken möchte, zwischen Nähe und Distanz sowie zwischen Leben und Tod.
Und zugleich existiert im Islam ja noch eine weitere Ebene, nämlich Feuer als Quelle von Geschöpfen, die manche vielleicht aus Erzählungen kennen. Peter, du hast sie eben schon erwähnt, die Dschinn. Und um diese Wesen, unsichtbar, Teil der Welt und doch anders geschaffen, kreisen viele Debatten über Feuer im Islam.
Professor Ali Gandur hat uns erklärt, wie er das sieht.
Es gibt diese klassische Position, die eigentlich eher mythologisch ist. Und zwar, dass die Jinn auch Geschöpfe sind, also wie die Menschen, nur unsichtbar, weil sie aus einem feinstofflichen Element erschaffen sind, in diesem Fall aus dem Feuer. Also man benutzt diese Geschichte, um zu zeigen, dass der Mensch, obwohl wir aus Erde erschaffen sind, trotzdem höher stehen als andere, die aus dem Licht oder aus dem Feuer erschaffen wurden. Das bedeutet, woraus man erschaffen ist, hat nichts zu bedeuten, wie man vor Gott steht oder an welcher Stelle bei Gott. Gott erhöht, wenn er will, und er erniedrigt, wenn er will. Und das hat nichts mit der Natur der Dinge zu tun. Ne? Das ist eine Interpretation, die man oft in der klassischen Exegese findet.
So gesehen macht es deutlich, Feuer ist hier nicht nur eine physische Substanz, sondern ein Symbol für Rang und Beziehung und gleichzeitig eine Art Mahnung, dass sich kein Geschöpf über andere erheben soll.
In der islamischen Mystik, in der Sufi-Tradition aber, da bekommt Feuer noch eine weitere Dimension. Hier ist es nicht nur Werkzeug oder Schöpfungsmaterial, sondern es wird selbst zu einem Symbolbild für Gott.
Ja, und das erinnert an die biblische Szene mit dem brennenden Dornbusch, in dem Mose Gott begegnet. Der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Da zeigt sich im Hier und Jetzt eine Existenz, die nicht endet. Auch im Islam wird Feuer als ein Bild für die göttliche Gegenwart verstanden, überwältigend, verzehrend, verändernd. Ali Gandur beschreibt es so.
Feuer ist erstmal ein Symbol für Gott. Gott selbst wird als Feuer dargestellt. Schon im Alten Testament haben wir solche Motive, also die Begegnung von Moses mit Gott. Gott erschien in diesem brennenden Busch. Und das finden wir auch in der muslimischen Mystik. Gott wird als Feuer betrachtet. Und zwar aus einem gewissen Grund. Man kann sich Gott nicht annähern, in dem Sinne wie ein Objekt. Also man kann ihn nicht wie andere Objekte irgendwie aus der Nähe so betrachten. Sondern die einzige Möglichkeit, Gott zu erfahren, ist einfach ins Feuer zu gehen und zu erlöschen, nicht mehr zu existieren, sondern Teil dieses Feuers zu werden.
Gott als Feuer, so nah und so gefährlich zugleich, sagt der Theologe. Wer sich annähert, verbrennt. Und trotzdem steckt darin, laut Ali Gandur, in der islamischen Glaubenstradition auch eine Verheißung, Teil dieses Feuers zu werden, um aufzugehen im Göttlichen.
Und das zeigt ja auch, dass das Feuer nicht nur als Naturkraft verstanden wird, sondern als ein spirituelles Symbol. Aber es bleibt nicht nur in der Mystik, auch im Alltag, in den Traditionen, da spielt Feuer auch eine Rolle.
Ja, zum Beispiel bei Ashura, einem wichtigen Tag im islamischen Kalender, da gibt es Rituale, die direkt mit dem Feuer verbunden sind.
Während der Ashura, also der 10. Muharram im muslimischen Kalender, man springt auch übers Feuer mit der Vorstellung, dass dadurch Magie und Zauber erlöscht wird. Also man beseitigt alles, was Böses ist, indem man so ein Ritual praktiziert.
Und Peter, wie zu der Ashura spielt ja auch das Feuer zu Nowruz, also dem persischen Neujahrsfest, eine große Rolle.
Ja genau, am letzten Dienstagabend vor dem Neujahrsfest wird Chahar Shambe Suri, auf Deutsch Mittwochsfeuer, gefeiert. Da werden auf den Straßen, in den Parks 5 bis 6 kleine Haufen aus dünnen Zweigen in einer Reihe aufgeschichtet und sobald die Sonne untergeht, angezündet. Die Menschen, egal ob jung oder alt, springen dann über diese Feuer. Aus Lautsprechern ertönt Musik und während über die Feuer gesprungen wird, schauen Freunde, Nachbarn und Verwandte zu und manche tanzen sogar. Frauen, Männer oder auch Kinder mit lauten Schnipsen und Klatschen und singen dabei Sardi man asto, sorchie to asman. Das bedeutet, wenn man blasse Haut hat, zum Beispiel im Winter, Blässe im Gesicht und durch dieses Feuer bekommt man eine rötliche Farbe und damit man nicht mehr so blass aussieht. Wenn man über Feuer spricht, merkt man schnell, es gibt nicht nur ein Feuer. Es hat viele Ausdrucksformen. Es wärmt, es zerstört, es erleuchtet und es verwandelt.
Und wie alle anderen Elemente auch, gibt es ganz wörtlich eine Licht- und eine Schattenseite. Denn Feuer war natürlich immer auch eine Bedrohung, ist es bis in die Gegenwart, wenn man sich zum Beispiel an verheerende Waldbrände erinnert. Aber Feuer war eben auch von Beginn der Menschheitsgeschichte an ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Entwicklung. Davon hat mir auch Jan Frerichs erzählt. Er ist Theologe und hat in Bingen die franziskanische Lebensschule nach Franz von Assisi gegründet, der wiederum ja die Elemente in seinem Sonnengesang alle benennt. Da ist von Bruder Feuer die Rede, durch das die Nacht erleuchtet wird. Schön, fröhlich, kraftvoll und stark.
Dass es uns gelungen ist, das Feuer zu hüten, sage ich jetzt mal so, dass das eigentlich erst den Weg eröffnet hat, dass wir so geworden sind, wie wir sind als Menschen. Ich meine, wir kochen zum Beispiel am Feuer. Wir sitzen am Feuer, es erleuchtet uns die Dunkelheit der Nacht, so heißt es ja im Sonnengesang. Das hat uns ja auch ermöglicht, den Tag zu verlängern. Und die Stunden, die dann gewonnen wurden, das sind ja auch Stunden der Gemeinschaft. Also wenn man sich das so Jahrtausende zurück vorstellt, dass wir am Feuer saßen und uns unsere Geschichten erzählt haben, Erfahrungen ausgetauscht haben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass das Feuer das Symbol für Gemeinschaft geworden ist. Und wenn Gott im Dornbusch, in einem brennenden Dornbusch erscheint, dann schwingt das alles mit. Und da geht es ja um den Bund mit Gott. Das ist es, was uns ursprünglich verbindet und das Feuer symbolisiert das. Und das ist auch spannend, dass es dann eben Pfingsten wiederkommt, dass das Feuer sich da auf allen verteilt. Und dann heißt es ja auch so schön, alle sprechen dann plötzlich in verschiedenen Sprachen und alle verstehen diese Sprache. Auch das ist ja ein Symbol für eine Art Ursprache, in der wir uns alle verstehen, die alle verbindet. Was Grundlegendes also. So, und das Reinigende am Feuer, meine gut, wer mal Feuer gemacht hat, weiß, dass das Feuerhüten, das ist ja keine Kleinigkeit. Also A, muss man das schon ordentlich machen, damit das Feuer eben da bleibt, wo es sein soll. Denn wenn es über die Grenzen hinaus ausbricht, dann kann das wirklich sehr schmerzhaft werden und auch zerstörerisch. Das gilt aber für die anderen Elemente genauso, Wasser auch.
Jan Frerichs bezieht sich da auf 2 Stellen aus der Bibel. Einmal auf den Text aus dem Alten Testament, als Gott Moses im brennenden Dornbusch erscheint. Und dann einen Text aus dem Neuen Testament, als zu Pfingsten Flammenzungen auf die Jünger herniedergehen.
Es sind 2 ganz unterschiedliche Bilder, 2 natürlich vollkommen unterschiedliche Erzählungen, aber beinhalten natürlich das eine gemeinsame Element, das Feuer. Und in der katholischen Glaubenstradition, da gibt es mit Blick auf das Feuer noch einen besonderen Ort, das sogenannte Fegefeuer, das Purgatorium. Das ist ein Ort der Läuterung, die dort eben nach dem Tod stattfinden soll. Man könnte meinen, es sei kein besonders guter Ort.
Naja, aber wenn wir jetzt mal schauen, dass Läuterung heißt ja auch die Essenz rausbrennen. Wir schmelzen aus dem Stein das Erz. Es ist zwar negativ aufgeladen, weil es so moralisch aufgeladen ist, dass wir für unsere Fehler dann büßen und so weiter. Das ist eine Linie, aber wenn ich es eben geerdet betrachte, sage ich ja, ist das nicht auch etwas, dem wir uns aussetzen, eben um zur Essenz zu kommen? Worum geht es wirklich? Was brauche ich essentiell? Und wenn ich in die Natur schaue, ist ja auch, es gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt verschiedene Perspektiven drauf. Ich meine, ich war zum Beispiel mal in Kalifornien im Sequoia-Nationalpark, wo diese Riesenbäume stehen, diese Mammutbäume, diese wahnsinnig großen und zum Teil sehr, sehr alten, viele Tausende von Jahren alten Bäume. Und das Spannende ist, dass die nur leben können, wenn es regelmäßig einen Waldbrand gibt, weil dann ist Platz da, damit die kleinen Samen, damit überhaupt die Zapfen aufspringen, damit die Samen in die Erde kommen und die Erde ist durch die Asche fruchtbar und es kann etwas Neues keimen. Also dieser Prozess der Wandlung ist ja eben nicht etwas rein Negatives. Es kann schmerzhaft sein, aber es ist ja nicht per se etwas Negatives und zu Vermeidendes, sondern ohne das gäbe es kein Leben. Das will ich damit betonen. Und vielleicht müssen wir das mal wegverlegen vom Jenseits ins Diesseits und uns fragen, was heißt es denn eigentlich zu leben? Ja, vielleicht heißt es auch, sterben zu lernen und eben immer wieder zu prüfen, was bleibt und was trägt vielleicht auch nicht und kann aufgelöst werden, kann zurückgegeben werden. Das ist ja auch ein Motiv aller spirituellen Traditionen. Ich denke an Jesus, der sagt, gib alles weg, was du hast. Es geht ja nicht darum, Armut zu leiden, sondern es geht darum, zur Essenz vorzudringen. Wohlgemerkt sind das alles mystische Perspektiven. Das ist Mystik und das ist mystische Tradition und die hat es immer gegeben und wird es vermutlich auch immer geben, aber man darf nicht glauben, dass alle das immer so sehen.
Der Theologe Jan Frerichs hat ja eben erzählt, dass das Feuer auch als ein Medium der Läuterung, der spirituellen Verwandlung gesehen werden kann.
Lass uns diesen Aspekt der Veränderung, der Transformation noch mal ein bisschen näher beleuchten, Peter. Dazu konnte uns ja auch der evangelische Theologe Professor Martin Rösel von der Universität Rostock Auskunft geben. Er sagt, dass diese Läuterung durch Hitze, durch Feuer, auf einer Beobachtung aus der Metallurgie, also der Verarbeitung von Metall, fußt.
Also, dass man eben bestimmte Metalle durch Erhitzen, durch Feuer auf eine höhere Reinheitsstufe bringen kann. Und das ist wohl die Idee, die dann eben auch auf das Volk übertragen wurde, dass eben bei manchen Propheten als eben ständig ungehorsam vorgestellt wird und deshalb eben diese Form von Läuterung braucht, um dann eben zu Gottes Geboten zurückzukehren.
Martina, es gibt ja im Neuen Testament etliche Feuerbezüge, zum Beispiel den Begriff der Feuertaufe.
Ja, in den unterschiedlichen Evangelien heißt es, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.
Also die Feuertaufe ist ja ein Sprachbild, das im Neuen Testament verwendet wird durch Johannes den Täufer. Und da ist der entsprechende Satz, der wird insgesamt dreimal überliefert mit kleinen Variationen, dass Johannes nur mit Wasser tauft, der nach ihm kommt, also Jesus, der würde mit Geist und mit Feuer taufen. Und hier sind dann Geist und Feuer Zeichen der Göttlichkeit, mit denen Jesus ausgestattet ist. Ob da konkret eine Taufe mit Feuer vorgestellt wurde oder vielleicht etwas analog zum Pfingstwunder, so wie bei der Taufe Wasser auf den Täufling kommt, kommt eben so eine Feuerzunge auf den Menschen. Wie die konkrete Vorstellung war, das wissen wir nicht.
Das Feuer ist aber, wie auch in der Natur, nicht nur positiv besetzt.
Ja, Feuer kann ja bekanntlich auch zerstören. Im Alten Testament etwa, wenn Gott Feuer und Schwefel auf die Städte Sodom und Gomorra herniedergehen lässt.
Da ist es eindeutig eine Bestrafungsgeschichte, also in der Linie dessen, was eben manche Propheten auch angekündigt haben. Sodom und Gomorra gelten eben als die gottlosen Städte. Deshalb ist es zu begründen oder zu verstehen, dass Gott sie dann auch bestraft. Gleichzeitig hätten wir aber wieder eine Erzählung zur Begründung, denn begründet wird, warum es eben in Israel um das Tote Meer herum Landstriche gibt, die völlig unfruchtbar sind, in denen es Salzsäulen gibt. Und genau das wird in der Geschichte von Sodom und Gomorra erzählt. Durch den Schwefel, durch das Salz wird alles unfruchtbar. Die Frau von Lot dreht sich um, wird zur Salzsäule. Das wird auf diese Weise erklärt.
Die Frage ist aber auch, was man aus dieser Bestrafung eigentlich lernen sollte.
Also das ist schon eine Pädagogik, die wir heute nicht mehr gutheißen würden, dass also durch abschreckende Beispiele ein bestimmtes Verhalten ja deutlich gemacht werden soll oder verhindert werden soll. Wobei diese Geschichte natürlich nochmal eine andere Dimension hat, die ist ja relativ lang. Und in dieser Geschichte handelt Abraham mit Gott ein bisschen wie auf dem Basar in Kairo. Also Abraham fragt Gott, willst du eine ganze Stadt vernichten? Da sind doch vielleicht Gerechte drin. Und dann sagt Gott, na ja, gut, also wenn ich da 50 Gerechte finde, dann verschone ich die Stadt. Dann sagt Abraham, na ja, vielleicht sind es nur 40. Sagt Gott, okay, 40. Dann kommt Abraham, 30 unter uns und so. Und am Ende einigen sie sich auf 10 Gerechte. Und selbst diese 10 Gerechten sind nicht in der Stadt. Und deshalb darf Gott in der Wahrnehmung der Erzählung die Stadt dann auch zerstören. Also man sieht daran, wie eben schon in dieser Geschichte auch mit der Frage nach Gewalt gerungen wird. Wann ist es auch für Gott legitim, Gewalt einzusetzen und wann nicht?
Aber kann man denn allgemeiner gesprochen das Feuer so einfach als ein Zeichen, als ein Symbol für Gott deuten?
Also Martin Rösel möchte das Feuer tatsächlich nicht als Symbol verstanden wissen, aber...
Das Feuer ist im Alten Testament nicht eine eigenständige Wirkgröße oder so etwas. Feuer dient Gott und kann aber dann zugleich als Zeichen für Göttlichkeit oder für Gottessphäre gelten. Und das wäre zum Beispiel eben im Pfingstwunder, wenn dann die Feuerzungen auf die Jünger herabkommen. Beim Dornbusch ist eher die Besonderheit, dass er nicht verbrennt. Es ist zwar ein Feuer zu sehen, aber das Göttliche besteht darin, dass er eben nicht vom Feuer verzehrt wird. Also in gewisser Weise kann Gott selbst diese Macht des Feuers steuern. Bei der Wanderung der Israeliten durch die Wüste hilft ihnen oder gibt ihnen in der Nacht eine Feuersäule, die Leitung. Also das ist schon sehr positiv konnotiert, aber natürlich auch in dem Wissen, dass Feuer ja ein Element des Krieges sein kann. Und deshalb gehört dann eben auch zu den Unheilsweissagungen die Perspektive, dass eben am Ende der Zeit ein Feuergericht kommt.
Professor Martin Rösel ist evangelischer Theologe und lehrt an der Uni Rostock. Das Bild oder vielmehr die Bilder, die im Alten und im Neuen Testament mit dem Feuer zu tun haben, sind ja so ambivalent wie das Element selbst.
Ja, wir haben es in dieser Folge schon gehört. Feuer markiert auch eine Grenze, zum Beispiel zwischen Menschen und Gott, Leben und Tod. Wir brauchen es, müssen aber trotzdem sehr vorsichtig mit ihm sein. Es ist eine Kraft, die Leben gibt und Leben nimmt.
Vielleicht ist das auch eine zugrunde liegende Botschaft. Also Feuer zeigt, dass alles eine doppelte Natur hat. Es kann uns erhellen oder verbrennen. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Und zu diesen zwei Seiten, die ja oft beschrieben werden und in unserem Alltag verankert sind, meinte Jan Frerichs:
Es gibt Tag und Nacht. Es gibt hell und dunkel. Es gibt warm und kalt. Richtig und falsch. Wir können ja mit unserem Bewusstsein gar nicht anders wahrnehmen als bipolar. Und natürlich kann das zu einem Dualismus führen. Aber wie der Name Ismus schon sagt, wenn wir daraus eine Lehre machen und dann sagen, dass die Nacht schlecht ist und der Tag gut, der Winter ist schlecht und der Sommer ist gut, dann sind wir in einem Dualismus. Und eine geerdete Spiritualität sieht immer das Verbindende und die Einheit. So, die Einheit aus Tag und Nacht, das ist geerdet. Und das kann man auch weiterführen, die Einheit aus Positivem und Negativem. Das ist selbstbewusst und das ist auch eben nicht dualistisch, sondern wir integrieren.
Und durch das Integrieren, von dem Jan Frerichs hier in Bezug auf die christliche Mystik spricht, kann das auch eine Brücke sein für Begegnungen und Austausch zwischen Religion und Alltag. Feuer als Symbol für Leidenschaft, für die Suche nach Sinn, für das, wofür wir innerlich brennen, was uns antreibt, Energie schenkt.
Das finde ich ein sehr schönes Abschlussbild, denn Peter, wir sind leider schon wieder am Ende dieser Folge von Vertikal-Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen. Und diesen Podcast kann man natürlich auch online finden unter ndr.de/info und auch in der ARD Audiothek, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Bita Schaffinier
und Martina Kote.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.